So. Die Reihen sind voll. Trotz Soccercamp. Das freut mich. Wer von euch war vor 2 Wochen hier, als Rudi gepredigt hat? Erstmal überlegen, ne? Was war vor 2 Wochen? Ja, Rudi hat gepredigt. Ja, vor allem die Kinder, die nicken jetzt heftig. Ja, Rudi hat gepredigt, daran kann ich mich erinnern. An Rudis Predigt möchte ich heute ein bisschen anknüpfen. Nicht so sehr inhaltlich, aber ich weiß, immer wenn Rudi predigt, gibt es Schokolade. Das habe ich mir schon vorher gedacht. Ich habe Samstag davor Rudi gesehen, wir hatten eine Bandprobe zusammen, habe gesagt, ah, du predigst, dann gibt es wieder Duplo oder irgend sowas. Und vor 2 Wochen habe ich die Predigt gehört, kann mich noch gut an das Thema erinnern und ich habe gestaunt, wie gut ihr alle mitmacht, wie scharf die Sinne sind, wie gut ihr alle aufpasst und ihr habt bestimmt viel mitgenommen auch von der Predigt. Ja, ich weiß auch warum. Also, heute müsst ihr keine Zutaten raten, aber es gibt eine kleine Belohnung für denjenigen von euch, der mir die beste Definition für das Wort Hoffnung liefert. Ihr könnt ein bisschen überlegen erstmal. Hoffnung, das ist was, was ich in letzter Zeit sehr viel höre, sehr viel lese, ihr wahrscheinlich auch, in den Zeiten, in denen wir gerade sind. Man könnte ja sagen, oh, wir leben in so schweren Zeiten, das geht jetzt schon so lange so, erst kommt Corona, dann kommt Krieg, wir haben viel Leid in unserer Gemeinde gehabt in der letzten Zeit und ganz oft hören wir dieses Wort Hoffnung, ja? Dass wir weiter hoffen wollen. Wir hören es in den Nachrichten ständig und ich mache das gerne, wenn ich über was predige und es ist ein bestimmter Begriff, dann google ich das gerne mal. Was ihr jetzt übrigens nicht machen sollt, um die Belohnung zu bekommen. Aber ich google das gerne mal und ich gucke mal, was bedeutet das Wort eigentlich? Oder was gibt es denn da für Hintergrundwissen vielleicht dazu, was irgendwie wichtig sein könnte? Googeln würde euch jetzt sowieso nichts nützen, in dem Fall. Denn das hat mich nicht so richtig zufriedengestellt. Ich möchte von euch eine gute Definition, kurz und knackig, über das Wort Hoffnung. Die Kinder können gern mit den Eltern zusammenarbeiten und so, ja, also wer mir nachher die beste Definition liefert, kurz und knackig, das entscheide ich dann, wer die Belohnung bekommt. Bis dahin erzähle ich euch eine Geschichte. In einer kleinen Stadt spannt ein Seiltänzer sein Seil quer über den Marktplatz. Dann beginnt er auf dem Seil zu balancieren. Mit einem Stab in der Hand, aber ohne Netz. Und hoch über dem Boden. Die Menge hält den Atem an, während der Seiltänzer Kunststückchen vorführt und auf dem Seil von einem Ende zum anderen läuft. Tosender Beifall, Menschen staunen und fordern eine Zugabe. Noch einmal macht sich der Seiltänzer auf den Weg. Wieder schauen die Menschen mit offenen Mündern zu, staunen und jubeln, als er am anderen Ende ankommt. Nun nimmt er eine Schubkarre, setzt sie auf das Seil vor sich und blickt in die Menge. Glaubt ihr, dass ich es auch schaffe, diesen Karren mit mir über das Seil zu schieben? Na klar, rufen die Leute, kein Problem. Wir glauben es, wir glauben an dich, du schaffst das. Gut, ruft der Seiltänzer, wenn ihr mir das zutraut, wer möchte sich denn als erstes in die Schubkarre setzen? Nun wurden die Mienen der Zuschauer ängstlich. Das Geschrei verstummt langsam, manche Leute gingen einfach weiter, alle schweigen und blicken zu Boden. Nein, sich in den Karren zu setzen, das ging dann doch zu weit. Da meldet sich ein kleiner Junge. Ich setze mich in den Karren, ruft er. Die Menschen sind unruhig, wollen ihn davon abhalten, doch es ist zu spät. Der Junge setzt sich in die Schubkarre. Der Seiltänzer beginnt seinen Weg, das Seil schwankt, der Wind pfeift. Doch Schritt für Schritt läuft der Seiltänzer über das Seil. Als er am anderen Ende ankommt, jubeln die Menschen ihm zu, klatschen, sind begeistert und vor allem erleichtert. Und der Junge wird gefragt, hast du denn gar keine Angst gehabt? Nein, antwortet der Junge, warum sollte ich? Der Seiltänzer da ist doch mein Vater. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, schon eine ganze Weile her. Und ich habe diese Predigt betitelt mit den Worten, hoffen wir mal, so wie diese Menschen, hoffen wir mal, dass er auch gut am anderen Ende ankommt. Ne? Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Das sagen wir so oft, hoffen wir mal. Aber wir hoffen weiter, dass der Krieg aufhört. Wir hoffen weiter, dass Gott eingreift. Wir hoffen weiter, dass dies und jenes geschieht. So, heute mache ich Rudi alle Ehre. Wer möchte mir denn eine Definition des Wortes Hoffnung liefern? Wer traut sich? Sagt mir mal, was Hoffnung bedeutet. Hier oben, Martin.
Über den Horizont hinaussehen.
Über den Horizont hinaussehen, gut. Meinst du, wenn das bei Wikipedia die Definition von Hoffnung wäre, dass dieser Artikel, dass dieser Artikel die Leute zufriedenstellen würde, die das lesen? Aber das ist schon mal gut. Also wenn kein anderer was sagt, ne, dann kriegt Martin halt die Schokolade. Valeria.
Motivation mit fester Grundlage.
Motivation mit fester Grundlage. Wow. Das möchte ich auch gerne mal bei Wikipedia lesen oder im Duden. Google Hoffnung, dann steht da Motivation mit fester Grundlage. Hätte ich in der Schule wahrscheinlich gedacht, hä? Aber gut, mir gefällt's. Da hinten, ich sehe nicht genau, wer das ist, ja? Zuversichtlich in die Zukunft blicken. Das ist schön. Das ist schön. So, ich weiß nicht, wer zuerst war. Ich nehme erstmal die Kinder. Eine Zuversicht, hast du gesagt, die man nicht sieht? Eine Zuversicht, die man nicht sieht. Auch schön. Bitte? Eine nicht zweifelnde Zuversicht, die man nicht sieht. Oh. Ah, heute gibt es Schokolade für jemanden. Okay, noch einer. Vertrauen auf etwas, was man nicht weiß. Okay, so, bevor ich die Schokolade jetzt verteile, lese ich euch mal vor, was Wikipedia dazu ausspuckt. Hoffnung, ja, hier ist noch der Ursprung des Wortes und so, das wollte ich eigentlich nicht. Hochhüpfen und so weiter, ne? Bedeutet das eigentlich, ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. So, mir haben eure Definitionen zum Teil besser gefallen. Warum? Mich stört an dieser Definition bei Wikipedia etwas ungemein. Könnt ihr euch denken, was? Ja, ihr nickt. Dann sagt mal. Ja, dieser letzte Nebensatz, den hätte man einfach weglassen können, finde ich. Mit dem bin ich nicht so ganz einverstanden bei dem Thema Hoffnung. So. Ich bin mal ganz lieb heute. Muss ich mir die Maske wieder aufziehen, ne? So mache ich das jetzt. Hier, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. So. Was mir so gut gefallen hat, war diese Gewissheit, ne, was du gesagt hast. Gewissheit, dass etwas eintritt, nicht ohne, dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Aber das würden nur wir Christen so definieren, ne? Wahrscheinlich. Wir sagen so oft, ich hoffe oder hoffen wir mal, aber die Hoffnung, über die ich mit euch heute sprechen wollt, und das denkt ihr euch sicher schon, ist eine andere, auf diese Definition einfach nicht zutrifft. Eins meiner liebsten Sprichwörter, hoffen wir mal, und dann, ihr kennt diesen Spruch, Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Das ist eins von meinen Lieblingssprichwörtern, weil das so herrlich falsch ist, wenn man als Christ lebt. Ja? Wir müssen das uns gar nicht sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Weil dieser Satz impliziert ja, dass die Hoffnung zwar zuletzt stirbt, aber sie kann immer noch sterben. Ja? Und ich denke mir immer, das ist so schön, dass dieses Sprichwort auf uns als Christen nicht zutrifft. Auf die Hoffnung, für die wir leben, für die du hoffentlich heute Morgen lebst. Ich möchte mit euch einen Text lesen. Ich habe hier ein paar Verse auf der Folie, wir lesen aber ein etwas längeres Stück. Hier geht es um die Auferweckung von Lazarus. Ja, die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte, steht in Johannes 11. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Ich lese einen etwas längeren Abschnitt als das, was hier vorne auf der Folie ist. Ja, es geht um diesen Lazarus, der zuerst im Sterben liegt, der dann tatsächlich auch stirbt, während Jesus nicht vor Ort ist. Aber Jesus kehrt um, geht in diese Stadt, um die Freunde und Familie des Lazarus zu besuchen und noch einmal dahin zu gehen, wo Lazarus gestorben ist. Ich lese jetzt ab Vers 20. Wahrscheinlich ist den meisten von euch die Geschichte gut vertraut. Johannes 11, Vers 20. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Sieht man schon das Vertrauen auf Jesus, ja, oder die Erfahrung, die sie mit ihm gemacht haben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Bis dahin erstmal, die Geschichte geht noch weiter. Ich habe hier so ein paar Verse rausgezogen, die sind für mich so ein bisschen bezeichnend. Manchmal entstehen ja so kleine Missverständnisse, wenn Jesus mit den Menschen spricht. Ne? In der Zeit, als Jesus auf der Erde war, wo er den Menschen so ganz einfache Sachen sagt und die Menschen kapieren erstmal überhaupt nicht, was es heißen soll, weil es denen völlig fremd ist, weil das eigentlich überhaupt nicht dem irdischen Leben, so wie wir es kennen, irgendwie entspricht. Ja? Jesus sagt hier: Dein Bruder wird auferstehen. Keine Ahnung, ob Jesus da schon davon gesprochen hat, dass er ihn später tatsächlich auferwecken wird, oder hat Jesus davon gesprochen, von der Ewigkeit. Aber er sagt ja: Dein Bruder wird auferstehen. Eigentlich würde man ja erstmal denken: Okay, dann wird er jetzt wieder lebendig oder wie? Ne? Aber Martha wagt gar nicht so weit zu denken, davon auszugehen, denn Lazarus ist ja schon 4 Tage tot. Sie sagt: Ja, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Ewigkeit. Ne? Sehr christliche Antwort, ja. Das wissen wir auch alle, ja. Und davon gehen wir auch aus und diese Hoffnung haben wir auch. Ist auch vollkommen richtig. Aber Martha geht gar nicht erst davon aus, dass derjenige, der schon 4 Tage tot ist, jetzt wieder in diesem Leben aufersteht, ja. Und dann stellt Jesus diese Frage: Glaubst du das? Glaubst du an mich und glaubst du, dass jeder, der an mich glaubt, nimmermehr sterben wird? Und da sagt sie ohne zu zögern: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Ich hoffe, dass du diese Frage mit dem "Glaubst du das?" für dich auch so beantworten kannst. Die Geschichte geht dann weiter. Und wie wir wissen, erweckt Jesus diesen Lazarus nochmal zum Leben. Ich lese noch mal weiter ab Vers 38, Johannes 11, Vers 38, bisschen später in der Geschichte. Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Er ergrimmte, weil vorher die Leute ihm nicht glauben. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt doch schon, der liegt seit 4 Tagen hier. Ja, also wer von uns würde damit rechnen, dass so eine Wiederbelebungsmaßnahme stattfindet, wenn jemand seit 4 Tagen tot auf der Erde liegt und schon anfängt zu riechen? Ja? Der Körper fängt an zu verwesen. Wenn jetzt jemand kommen würde, würde irgendwie erste Hilfe leisten. Wir würden daneben stehen, würden irgendwie den Kopf schütteln. Ne? Wenn einer sagen würde, nee, die Person lebt noch, mach mal den Stein weg, hol die mal raus und wir riechen schon, wie der Körper verwest, würde keiner von uns auf die Idee kommen, das zu glauben. Ja? Wir würden denken, das ist ein Spinner wahrscheinlich. Sie sagt, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Habe ich dir nicht gesagt, sagt Jesus hier. Ich habe das schon so oft von Gott gehört in meinem Leben. Markus, habe ich dir nicht gesagt? Und ich dachte, oh ja, das hast du schon mal gesagt. So oft lese ich in der Bibel, so oft spricht Gott zu mir im Gebet und sagt zu mir, Markus, beruhig dich mal, habe ich dir nicht gesagt? Weißt du das mittlerweile nicht? Und so antwortet ihr Jesus. Da hoben sie den Stein weg, Vers 41. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich allezeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Und Jesus hat gesagt, hab ich dir nicht gesagt? Hast du nicht gesagt, dass du glaubst? Hast du mir nicht gerade letztens gesagt, du glaubst, dass du alles tun kannst? Sagt Gott oft zu uns, oder? Habe ich dir nicht gesagt? Und wir sagen oft, ja Gott, ich weiß, du kannst alles tun. Und ich weiß, du bist allmächtig und ich weiß, du bist der Herrscher über die ganze Welt. Und dann kommen oft doch solche Situationen, wie hier mit Martha. Hoffen wir mal. Diese Definition von Hoffnung vom Anfang, ich habe euch ja gesagt, ich möchte mit euch über eine Hoffnung sprechen, auf die diese Definition nicht zutrifft. Und dieses hoffen wir mal. Ich habe da mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, auf die wir als Christen immer hoffen sollten, mit denen wir als Christen immer rechnen und auf diese Punkte die Definition, die wir eingangs gehört haben, nicht zutrifft. Hoffen wir mal auf Gottes Größe und die Macht seines Wortes. Glaubst du das wirklich? Gottes Größe und die Macht seines Wortes. Also, dass wir nicht nur in der Bibel gute Ratschläge lesen oder wir lesen, wie Gott mit den Menschen damals umgegangen ist, was Gott alles für Wunder getan hat, sondern glauben wir wirklich an die Macht seines Wortes? Hoffen wir darauf? Und ist es eine Hoffnung per Definition hier von Wikipedia, dass wir sagen, ich hoffe mal, dass Gottes Wort kraftvoll ist? Besser wär's, weil dann kommen wir besser aus der ganzen Geschichte raus, aus dieser ganzen Leidgeschichte und der Vergänglichkeit der Erde und dem Krieg und allem, was uns hier quält. Besser wär's, ne, wenn Gott das Wort wirklich Macht hat und wenn Gott wirklich so groß ist, wie die Bibel uns sagt. Oder ist es eine Hoffnung nicht per Wikipedia-Definition, sondern mit dieser Gewissheit? Eine Hoffnung eigentlich nur, dass es sich vielleicht bald erfüllt, aber nicht eine Hoffnung, dass es hoffentlich so ist. Da gibt es eine Bibelstelle, die liebe ich. Ich habe letztens mit Jenny eine Predigt geschaut, da ging es um das Universum, da ging es um Gottes Größe, da ging es um so viele Fakten, was das Universum anbelangt und die Größe der Erde und alles das. Und das hat mich so begeistert und an ein paar Sachen habe ich mir gemerkt, die ich mit euch gerne durchgehen will. In dieser Predigt ging es gar nicht um den Vers, aber dieser Vers kam mir in den Sinn, den finde ich gewaltig. Es ist nicht nur ein Vers, es ist eine ganze Passage, die ich mit euch lesen möchte. Hiob 38. Und ich lese ein relativ langes Stück davon. Deswegen habe ich das hier nicht alles auf der Folie. Ich lese mal ab Vers 31, obwohl die Passage auch schon viel früher losgeht. Ja. Hiob 38, Vers 31. Das ist so gewaltig hier. Ich liebe das, wie Gott hier spricht. Das ist einfach unfassbar. Wenn ihr mal diesen ganzen Abschnitt lest, das geht so ewig und du denkst, du sagst immer tiefer ein irgendwie, wenn du hier von Gott liest, wie Gott hier spricht mit Hiob. Kapitel 38, Vers 31. Kannst du, sagt er zu Hiob, die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bären samt ihren Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnungen? Oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, damit sich die Menge des Wassers überströme? Kannst du die Blitze aussenden, dass sie hinfahren und sprechen zu dir? Hier sind wir. Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? Wer gibt verständige Gedanken? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählen könnte? Wer kann die Wasserschläuche am Himmel ausschütten, wenn der Erdboden hart wird, als sei er gegossen, und die Schollen fest aneinander kleben? Kannst du der Löwin ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen sättigen, wenn sie sich legen in ihren Höhlen und lauern in ihrem Versteck? Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Weißt du die Zeit, wann die Gemsen gebären, oder hast du aufgemerkt, wann die Hirschkühe kreisen? Zählst du die Monde, die sie erfüllen müssen? Oder weißt du die Zeit, wann sie gebären? Sie kauern sich nieder, werfen ihre Jungen und werden los ihre Wehen. Ihre Jungen werden stark und groß im Freien und gehen davon und kommen nicht wieder zu ihnen. Wer hat dem Wildesel die Freiheit gegeben? Wer hat die Bande des Flüchtigen gelöst, dem ich die Steppe zum Hause gegeben habe und die Salzwüste zur Wohnung? Und so weiter und so fort. Da kommen ganz viele Sachen noch mit. Meinst du, weißt du, kannst du? Und wer kann das? Wer hat das gemacht? Diese Passage geht ziemlich lang. Das geht immer so weiter und so weiter und so weiter. Und Hiob bleibt am Ende gar nichts mehr übrig, als zu sagen, nö, kann ich nicht, habe ich nicht, weiß ich nicht. Ja? Was anderes könnte Hiob hier nicht antworten. Ja? Wenn Gott so mit uns sprechen würde, könnten wir auch nichts anderes antworten, als einfach nur nein. Die Bande des Siebengestirns zusammenbinden. Ich stelle mir so bildlich vor, Gott macht so und dazwischen ist das ganze Universum. Kleinigkeit für ihn. Wer kennt dieses Bild? Ich glaube, wir hatten das irgendwo hier schon mal in der Predigt. Stephanus, hast du das mal gezeigt? Ja, ne? Ja, könnt ihr mal sehen, ob ihr euch jetzt erinnert, ob ihr wisst, was das ist. Wer kennt dieses Foto? Es ist nicht das Bild, das ihr neulich weggeschmissen habt, weil es nichts geworden ist, weil der Finger vor der Linse war. Wer erinnert sich noch? Okay, ja, hier, Finn. Die Erde von ganz weit weg. Die Erde von ganz weit weg.
Ja, wo ist denn da die Erde? Der kleine weiße Punkt. Dieses Bild ist schon überarbeitet, verbessert. Ja? Das Original, ich wollte euch das nicht zumuten, das Original zu zeigen, sonst seht ihr gar nichts mehr. Die Leute auf den billigen Plätzen, weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt erkennt. Hier, da über meinem Finger, in diesem Sonnenstrahl, ist übrigens ein Sonnenstrahl, ist ein kleiner weißer Punkt. Könnt ihr den sehen? Wenn man reinzoomt, wird das nur noch schlimmer. Ja? Und das Bild ist eine Sensation. Stephanus hat damals schon die Daten weitergegeben, ihr erinnert euch sicher alle dran, muss ich nichts mehr sagen, oder? Also, ich wiederhole das nochmal, weil mich dieses Bild auch so begeistert, nicht weil es so wunderschön ist, ja, oder weil die Erde so toll aussieht von so weit weg, sondern weil das einfach unglaublich ist. Das Bild wurde aufgenommen am 14. Februar 1990 von der Voyager 1, und zwar sehr weit weg von der Erde. Schätz mal. Ja, Mars, Jupiter, die ganzen Planeten, die sind alle schon so ein paar Millionen Kilometer weg von der Erde. Dieses Foto wurde aufgenommen, 6 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Und diese Voyager 1 hat damals eine Bilderserie gemacht von 60 Fotos. Ja, das sind so die letzten Fotos, die sie von der Erde, also die letzten Fotos, die, das ist überhaupt das letzte Foto, was von der Erde aufgenommen wurde in puncto Entfernung. Also es gibt keins, was weiter weg ist, weil man dann gar nichts mehr sehen würde. Da hat die Voyager nochmal 60 Bilder gemacht, bevor sie weitergeflogen ist. Ja? 60 Bilder waren nötig, um da das draufzukriegen, um da irgendwo die Erde zu erwischen. Also 60 Mal. Ja? Und jedes dieser 60 Fotos hat 640.000 Pixel. Ihr wisst wahrscheinlich, was ein Pixel ist, ne? Ein kleiner Bildpunkt und da sind 640.000 Pixel drin, damit wir dieses Bild sehen können. 640.000 und jeder Pixel brauchte damals 5,5 Stunden, um zur Erde übermittelt zu werden, für dieses Foto. Jeder Pixel, 640.000 pro Bild, 60 Bilder. 5,5 Stunden hat das gedauert. Zum Glück konnte man die Pixel ja gleichzeitig versenden. Ne? Ich habe mir das nämlich mal ausgerechnet, das wären insgesamt 211.200.000 Stunden. Das ist die Entfernung. 5,5 Stunden für jeden Pixel, 640.000 Pixel. So weit war die Voyager von der Erde entfernt. Ihr denkt, ihr habt schlechtes Internet zu Hause. Überlegt euch das mal. Die Erde hat mehrere Monate drauf gewartet, bis dieses Bild ankommt. Monate. Und dann war das eine Sensation, dass hier ein Sonnenstrahl so steht, dass man da die Erde drin sieht. Dieses kleine Pünktchen. Stellt euch das mal vor, wie weit das weg ist. Und was Gott sich vielleicht manchmal denkt über uns auf der Erde. Ja? Und den Horizont, den wir haben und den Horizont, den Gott hat. Stellt euch mal was anderes vor. Das ist einer der größten Sterne oder vielleicht sogar der größte Stern, von dem wir wissen. Ja? Von dem wir wissen. Weiß nicht, Stephanus, hast du das auch drin gehabt? Es geht ja noch ewig weiter, ne? Aber das ist der größte Stern, von dem wir wissen, wie groß er ist und dass er existiert und wie weit er von der Erde weg ist. Eine Zahl, mit der kann ich nichts anfangen. Weil ich mir das nicht vorstellen kann. Aber hier, dieses kleine Kästchen hier, am Rand von diesem Stern, ist das, was hier nochmal vergrößert ist. Und wenn man das so vergrößern würde, dann könnte man da die Sonne sehen. Die Erde nicht. Soweit kann man es nicht vergrößern. Da könnte man da die Sonne sehen. Um das mal in Zahlen auszudrücken, habe ich natürlich auch für euch. Ich habe was dabei. Ich habe die Erde mal mitgebracht. Wenn die so groß wäre wie eine Murmel, wir haben keine Murmel zu Hause gehabt, aber wenn das hier die Erde wäre, du würdest jetzt ein Flugticket buchen nach Kathmandu, würdest auf den Mount Everest gehen und hättest dann diese Murmel im Vergleich, würdest oben auf dem Mount Everest stehen und du würdest den Mount Everest in der Höhe und in der Breite und in der Tiefe, komplett nehmen, so hoch wie der ist, fast 9000 Meter, dann wäre das die Erde im Verhältnis dazu. Die Erde würde in diesen Stern hier so viel mal reinpassen. Wer weiß, was das für eine Zahl ist? Oh, ihr fangt echt an zu zählen. Ich mache euch das ein. Also ich hätte keine Chance gehabt, wer jetzt die Nullen zählen möchte. Das könnt ihr machen. Aber das ist eine Billiarde. Konnte ich erstmal nichts mit anfangen. Eine Billiarde. Eine Billiarde sind 1000 Billionen. Konnte ich so ein bisschen was mit anfangen. 1000 Billionen. Eine Billion sind 1000 Milliarden. Und wer damit immer noch nichts anfangen kann, eine Milliarde sind 1000 Millionen. Überlegt euch das mal. So viel zum Thema Größe Gottes. Fühlt ihr euch jetzt klein? Bisschen? Noch nicht klein genug? Also, wenn du alleine die Sterne in der Milchstraße zählen würdest, du würdest jetzt anfangen und du würdest zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, manche denken sich, oh Gott, hoffentlich zählt er nicht zu Ende. Die Sterne der Milchstraße, du würdest so weiterzählen, ohne Pause, dann würdest du 2500 Jahre brauchen, um nur die Sterne in der Milchstraße zu zählen. Ich weiß gar nicht, wer sich das überhaupt ausrechnen konnte, aber das ist doch Wahnsinn. Und das ist unser Gott, das ist die Größe unseres Gottes. Glauben wir daran? Vertrauen wir darauf? Hoffen wir mal auf Gottes Eingreifen. Das ist auch was, was wir oft denken, oder? Hoffentlich macht Gott was. Gerade aktuell, oder? Wir denken, hoffentlich macht Gott was. Hoffentlich tut Gott etwas. Hoffentlich geschieht ein Wunder. Und wie oft erleben wir Wunder und glauben doch dann nicht so richtig, dass Gott das macht. Ne? Wir beten und wir haben diese Hoffnung und wir wissen, Gott kann das. Und wir sagen Gott das im Gebet und im nächsten Moment zweifeln wir. Glaubst du wirklich daran? Rechnest du fest damit? Rechnest du fest damit, dass Gott auch wirklich eingreift, dass Gott auch wirklich ein Wunder tut? Oder ist das alles fern? In der Bibel, das waren die Wunder und heute, naja. Ich habe da einen schönen Comic, das hat mir meine Schwägerin mal geschickt. Meine Schwägerin ist Brasilianerin, deswegen ist auf Portugiesisch, ja, wir Söhne der Familie heiraten alle Frauen aus anderen Kontinenten. Meine Eltern drehen schon am Rad, wie viele Sprachen die noch lernen müssen, um sich mal mit ihren Enkeln später unterhalten zu können. Also, ich muss euch das mal übersetzen. Nicht, dass ich Portugiesisch könnte, aber ich übersetze es euch trotzdem. Wir haben ja den Chef und einen Mitarbeiter. Und der Chef sagt, Sie sind heute schon wieder zu spät. Was ist denn diesmal Ihre Entschuldigung? Und der Mitarbeiter sagt, mein Chef, Sie werden es nicht für möglich halten. Oh nein! Ja? Rechnen wir damit? Oder gehen wir unseren Alltag und denken, es geht ja alles wie gewohnt? Ich habe jetzt gebetet und ja, das Gebet, das ist bei Gott schon irgendwo aufgehoben, aber es geht eigentlich alles so weiter wie gewohnt. Rechnen wir damit? Rechnest du mit Gottes Eingriff? Wir haben eben über die Größe Gottes gehört und die Hoffnung darauf, dass wir nicht nur denken, ja, Gott wird wohl hoffentlich so groß sein, sondern dass wir wissen, Gott hat diese Größe und damit muss er doch auch die Macht haben, einzugreifen. Wenn Gott so machen kann und das Universum ist dazwischen. Lasst uns mal so leben. Lass uns mal so leben. Ich habe letztens zu Jenny gesagt, Mann, mir geht das so oft im Leben, dass ich dann irgendwie, ich weiß, wie groß Gott ist und ich bete das und dann im nächsten Moment zweifle ich irgendwie doch. Und dann sagt sie, echt? Wieso denn? Fand ich super. Also ne, so den Glauben müssen wir auch haben, aber mir geht es so oft so. Ich weiß genau, wie groß Gott ist, aber ich muss mir erstmal diese ganzen Planeten wieder anschauen, muss mir diese ganzen Zahlen vor Augen führen, muss mir so eine Murmel in die Hand nehmen und mir vorstellen, ich wäre auf Mount Everest, damit ich wieder checke, wie groß Gott ist, damit ich das wieder verstehe, ne, damit ich das vor Augen habe. Hoffen wir mal auf Gottes Souveränität. Das ist auch sowas. Ne? Wenn ich mit meinen nichtgläubigen Freunden oder Familien spreche, dann höre ich so oft, ja, entweder kann Gott doch nicht allmächtig sein oder er kann nicht gütig sein. Warum lässt er sonst das Leid zu? Ne? Entweder kann er das nicht stoppen oder er will das nicht und dann muss Gott doch schlecht sein. Dann kann Gott doch nicht gnädig sein, wenn er unser Leid nicht stoppt. Aber Leute, jetzt haben wir eben gesehen, wie groß Gott ist und wie klein wir sind. Und dann denken wir noch, wir wissen das besser. Ich habe so viel Zeit schon, ich habe oft so Aha-Momente, ne, wenn mir Gott wieder was klar vor Augen führt und dann merke ich, wie viel Zeit habe ich in meinem Leben schon damit verbracht, Gott zu korrigieren, Gott Ratschläge zu geben, Gott zu sagen, was er doch am besten tun könnte, dann wäre doch das Problem gelöst. Gott zu erklären, wie es mir geht, und in was für einer Lebenssituation ich bin und wie die Welt hier unten eigentlich funktioniert, in Gebeten. Ja, wisst ihr, was ich meine? So viel Zeit habe ich damit schon verbracht. Und dann muss ich mir immer wieder diese Planeten und diese Fotos angucken und denken, okay, Gott hat das alles gemacht. Gott wird schon wissen, ne? Gott ist mächtig. Er hält das alles in seiner Hand. Er kann auch eingreifen in unser Leben. Ein paar Kleinigkeiten überspringen, sonst kommen wir nicht durch heute. Ich will gleich, ich will euch noch eine kurze Geschichte erzählen, die hat mich sehr bewegt, aus einer Gemeinde in Amerika, zum Thema Gottes Eingreifen und seiner Souveränität, ob wir wirklich Situationen richtig erkennen und darauf vertrauen, dass Gott die Stärke hat und dass Gott auch etwas tun wird. Und es ist eine Geschichte von einem Pastor, der schon so viele Jahre Erfahrung hat, so viele Bücher geschrieben hat, richtig gute Bücher geschrieben hat und schon so lange predigt und so viele Menschen zum Glauben geführt hat, Gemeinde so stark vorangeführt hat. Aber dann gibt es Probleme in der eigenen Familie, Leid in der eigenen Familie. Eine der Töchter entfernt sich immer mehr vom Glauben, geht immer mehr eigene Wege, dreht lauter krumme Dinger, heiratet irgendwo fernab, ohne dass die Eltern es mitkriegen und ohne dass sie dabei sind. Und die Familie zerbricht Stück für Stück daran. Sie zerbricht so sehr daran, weil die Eltern diese Tochter nicht halten können und so verzweifelt darüber sind, dass sie trotz dieser christlichen Erziehung, in Gemeinde aufgewachsen, alles diese Tochter nicht halten können und sie so schlechte Wege geht. Und es sind noch mehr Kinder in der Familie und irgendwann eskaliert ein Streit so dermaßen, zwischen Mutter und Tochter. Im Zimmer wird das so laut, Türen werden richtig hart zugeschlagen und die Eltern sind nur noch darauf fokussiert, zu streiten, eine Lösung zu finden, dieses Kind zur Not mit Gewalt irgendwie zur Vernunft zu bringen. Und die zwei kleinsten Kinder, die so eine Angst haben, weil nebendran so ein Geschrei ist und die Türen zugeschlagen werden und sie sowas aus der Familie nicht kennen, die rennen nach unten zusammen, kleines Mädchen und kleiner Junge, und fallen auf die Knie und fangen einfach an zu beten. Und der kleine Junge sagt zu dem Mädchen, wir brauchen unbedingt eine Bibel, denn der Teufel ist heute im Haus. Diesen Scharfsinn noch zu haben als Kind, ja, nicht einfach mitzuschreien, sondern die Situation so klar zu erkennen. Und das zerbricht mir fast das Herz, wenn ein Kind sowas sagt, wenn ein kleiner Junge zu seiner kleinen Schwester sagt, wir brauchen sofort eine Bibel, weil heute ist der Teufel im Haus. Die Schwester ist sofort hochgerannt, hat ihre Bibel geholt, rosa eingebunden, mit Blumen drauf, ganz viel Sticker reingeklebt, kommt wieder runter. Der Junge guckt sie mit solchen Augen total entsetzt an und sagt ihr, nee, der Teufel ist wirklich im Haus, wir brauchen eine schwarze Bibel. Dieses kindliche Gemüt würde ich mir manchmal wünschen, ja, natürlich nichts gegen rosa Bibeln, aber diesen Sinn zu haben, und wir hören so viel hier in Predigten über diesen kindlichen Glauben, ja, diesen Sinn zu haben, okay, was passiert hier gerade? Und was sollen wir tun? Wo liegt unsere Hoffnung? Wo liegt unsere Hoffnung? Auf dem Wort Gottes. Ja, für diesen Jungen war das Wort Gottes eben eine schwarze Bibel. Das zeigt einfach, dass es ihm so ernst war, dass für ihn das Wort Gottes so Power hat. Ja? Diese rosa Farbe und Glitzersticker, die haben das für ihn vielleicht ein bisschen entmachtet, ja, obwohl das natürlich nicht stimmt, aber für ihn, es zeigt einfach, dass die Kinder sofort schalten und sagen, okay, wir haben hier eine Konfrontation mit einer Situation, die ist eigentlich hoffnungslos, aber wir haben Gott und wir haben die Bibel und Gottes Wort ist so mächtig, wir brauchen jetzt die Bibel und wir müssen jetzt beten. Ich hoffe sehr, ihr fühlt euch heute Morgen ein bisschen kleiner. Das war heute mein Ziel, euch ein bisschen klein zu machen. Beziehungsweise mein Ziel war es eigentlich nicht, euch klein zu machen. Mein Ziel war es eher, euch vor Augen zu führen, dass ihr schon so klein seid. Das ist eigentlich, es ist nicht vorstellbar. Ja? Aber das ist heute mein Ziel gewesen. Ich möchte einen letzten Vers lesen aus 1. Korinther 15, Vers 19. Der war mir noch ganz wichtig heute. Ich habe den letzte Woche in einer Predigt gehört und dachte, der passt so gut hier rein. Kapitel 15, Vers 19 aus dem 1. Korintherbrief. Hier steht: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Es ist nichts verkehrt daran, in diesem Leben auf Christus zu hoffen, sollen wir auch. Auf sein Eingreifen, ja, seine Macht, die er hier hat, haben wir ja eben gerade gehört. Aber hier steht, wer allein in diesem Leben auf Christus hofft. Und Leute, es gibt so viel Menschen, die sind gar keine Christen, aber die hoffen trotzdem in diesem Leben auf Jesus. Die hoffen auf Gott. All ihre Gebete beziehen sich auf das Diesseits. Wenn ich mit meiner Familie spreche, es ist nicht so, dass sie nie beten würden, aber alles bezieht sich auf das Diesseits. Alles bezieht sich darauf, Gott, hilf mir aus dieser Situation, warum greifst du nicht ein? Aber ihr habt gesehen, wie klein die Erde ist, ne? Und wie ewig das Universum. Und wer allein in diesem Leben auf Christus hofft, ist der elendste von allen Menschen. Ja, dann dieses Leben ist ruckzuck vorbei, du weißt noch nicht mal wann. Aber auf jeden Fall ruckzuck, das kann ich dir versichern, egal ob es morgen ist oder in 80 Jahren, aber es ist auf jeden Fall ruckzuck vorbei. Und diese Hoffnung, ne, dass wir nicht wissen, was sich erfüllt, ohne die Gewissheit, dass es wirklich eintritt, das war die Definition vom Anfang, ohne die Gewissheit, dass es wirklich eintrifft, das bezieht sich nur auf dieses Leben. Leute, das ist nicht unsere Hoffnung und ich wünsche mir so sehr, dass wir das leben. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen ein Kommunikationsproblem zwischen uns Christen und Leuten, die keine Christen sind, weil die nicht wissen, von welcher Hoffnung wir sprechen. Die denken, ja, na, das ist schön, dass du auf was hoffst. Ich hoffe auch auf was. Du hast deine Hoffnung, ich habe meine Hoffnung, aber wir wissen ja beide nicht genau, was am Ende kommt. Aber das ist die falsche Hoffnung, wenn wir das so kommunizieren. Wir müssen kommunizieren, dass unsere Hoffnung nicht zuletzt stirbt, sondern sich zuletzt erfüllt. Ich habe das Musikteam gebeten, dass wir zum Schluss ein Lied singen gemeinsam. Das ist dieses Lied. Das ist eigentlich so ein ganz einfaches Kinderlied, ne? Das ist so ein Sommerlagerlied. Aber ich habe das gelesen und mir ist auf einmal aufgefallen, wie viel krasse Sachen da über Gott drinstehen und was das Lied für einen unheimlichen Inhalt hat. Jedes dieser Attribute hier, da könnte man eine ganze Predigtreihe draus machen. Nicht nur eine Predigt, eine ganze Predigtreihe. Groß ist unser Gott. Ich könnte euch jetzt so lange erzählen, was es noch für Planeten gibt und wie groß Gott ist, ja. Und manchmal singen wir das so, ja, groß ist unser Gott, natürlich ist er auch Gott und ja, klar ist er groß. Aber wenn wir das jetzt gleich zusammen singen, habt das mal vor Augen, wie groß Gott wirklich ist und weißt du das? Gehst du davon fest aus? Gott ist Herr der Ewigkeit. Der hat keinen Anfang und kein Ende, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir können ja nur in Zeit denken, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Aber Gott brauchen wir nicht in Zeit überhaupt irgendwie reinzusetzen. Herr der Ewigkeit, er allein regiert, kein Putin. Oder irgendjemand, irgendwelche Gewalten, irgendwelche Kräfte. Guck mal, wie klein allein die Erde ist, wie klein auf dieser Erde Russland wäre und was es sonst für riesige Sterne gibt. Und selbst diese riesigen Sterne brauchen eigentlich keinen zu jucken, wenn du das damit vergleichst, wie groß Gott ist und dass er allein regiert, über Raum und Zeit. Dann steht, souverän herrscht er, das haben wir gerade gehört, souveräner Herrscher. Boah, Gott weiß es doch so viel besser, wenn der so groß ist und die Erde nur das ist. Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält. Wir haben früher mal gesungen, unser Leben, aber ich habe kein Problem mit dem Wort Schicksal, solange wir sagen, okay, das ist alles das, was Gott für uns vorbestimmt hat, ja, was Gott hält. Das ist nicht irgendeine Kraft, die da gesteuert wird. Gott hält unser Leben in seiner ganzen Hand. Und wenn du das wirklich begreifst und das jetzt mal mitsingst, ja, mit dem Kopf auch dabei, nicht nur einfach runtersingen, sondern wirklich dir das nochmal vor Augen führst, dann, oh, kam da nicht noch eine Folie? Habe ich die vergessen? Okay. Ist nicht schlimm. Ich wollte eigentlich als letztes die Folie einbringen. Hoffen wir mal, dann erfüllt sich die Hoffnung zuletzt. Nicht, dann stirbt die Hoffnung zuletzt. Ja? Kommuniziert das mal mit den Leuten in der Welt. Unsere Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Und sie überlebt auch nicht im besten Fall, sondern sie erfüllt sich nur zuletzt. Aber sie erfüllt sich auf jeden Fall. Das ist unsere Hoffnung, in der wir leben. Lass mich beten. Steht gerne dazu auf. Wir singen ja sowieso gleich noch ein Lied. Ja, Jesus, wir wissen eigentlich genau, in welcher Hoffnung wir leben. Und was wir so oft beten, wir wissen ganz genau, dass das Wahrheit ist, dass du groß bist, dass du Herrscher bist, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du allmächtig bist. Aber uns entgleitet das so schnell bei allem, was uns hier bewegt, Herr Jesus. Und ich bete, dass wir Zeugen sind für die einzige Hoffnung, die nicht der Definition von Wikipedia entspricht, für die einzige Hoffnung auf der ganzen Welt, auf die einzige Hoffnung im ganzen Universum, die sich nicht an diese Definition hält, sondern die sich in jedem Falle erfüllt. Und damit können wir fest rechnen, Herr Jesus. Und wir wissen nicht, wann und wie du eingreifst in unser Leben hier auf Erden. Wir wissen, dass du es tust. Wir wissen nicht, wann und wie, weil nur du souverän bist und nicht wir. Aber wir wissen, dass sich unsere Hoffnung auf dich, Herr Jesus, dass sich diese Hoffnung in jedem Fall erfüllt. Und dass ein Hoffen auf dich auf Erden nur der Anfang ist und nur ein unkomplettes Hoffen ist. Herr Jesus, wir hoffen auf die Ewigkeit und es ist eine Gewissheit, dass sich das erfüllt am Ende der Zeiten, dass du da bist und dass du unsere Hoffnung bringst. Dass du unsere Hoffnung auf jeden Fall erfüllst. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diese Gewissheit und ich bete, dass heute Morgen bei den Dingen, die wir betrachtet haben, dass uns das einfach ein Stück mehr ins Herz sinkt, dass wir mit dieser Gewissheit leben und wirklich davon ausgehen und nicht nur darauf hoffen, sondern so leben, dass man uns ansieht. Wir gehen fest davon aus, es gibt gar keine andere Option. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns das so klar durch dein Wort sagst und dass du uns das auch zeigst, dass wir diese Bilder vom Universum heute haben dürfen, um ein bisschen einen Eindruck von deiner Größe zu bekommen. Und ich danke dir für heute Morgen, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass wir mit vollem Herzen jetzt dieses Lied singen können und dass wir diese ganzen Fakten, die in diesem Lied sind, wirklich als Zeugnis auch raus in die Welt tragen und diese Fakten nie bei uns in Zweifel geraten, Herr Jesus. Amen.